Einen wunderschönen guten Tag, ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Ich möchte mich nämlich heute einmal einem schwierigen Thema zuwenden, Zensur in Bibliotheken. Aber erstmal, dies ist die Ausgabe 37 des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft, erschienen im September 2025. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. Also Zensur. Oder auch, um andere Bezeichnungen zu nutzen, Bookbannings, Bookchallenges, Angriffe auf Bücher und Bibliotheken, sowohl physische Zerstörung als auch Versuche, sie aus Bibliotheken zu entfernen. Das ist gerade leider ein heißes Thema, sowohl in Bibliotheken als auch in der bibliothekswissenschaftlichen Literatur. Das ist nicht erst seit heute so. Ich habe letztes Jahr einen Vortrag gehalten und dann auch veröffentlicht darüber, wie sich das ganze Thema der Book Challenges in den USA und in Kanada entwickelt hat. Und ein Punkt dabei war, dass das in den USA eine lange, lange Geschichte hat. Die ersten Dokumente dazu, wie sich Bibliotheken zu diesem Thema verhalten sollten, sind bald 100 Jahre alt. In Deutschland gibt es auch schon seit einigen Jahren das Netzwerk Medien an den Rändern, in denen sich vor allem öffentliche Bibliotheken engagieren. Zum einen, um über sogenannte umstrittene Medien zu entscheiden, zum anderen aber auch, weil es tatsächlich in einigen Fällen zu aktiven Angriffen auf Bücher gekommen ist. Die Veranstaltungen des Netzwerks auf der Biblocon sind an meiner Erfahrung nach auch ständig überfüllt. Man hat immer die Hoffnung, dass das eine Welle ist, die sich schnell auflöst, damit man dann weiter in Richtung einer besseren Gesellschaft kommen und sich anderen Katastrophen zuwenden kann, die auch noch bewältigt werden müssen. Aber es hilft nichts. Man muss sich mit dem Thema beschäftigen und Umgangsweisen finden. Auch das war übrigens ein Punkt, den ich im letzten Jahr mit meinem Vortrag zu machen versuchte. Hier und heute möchte ich mich zwei Texten widmen, die sich mit dem Thema konkret beschäftigen. In der deutschsprachigen Fachpresse wird das oft nicht so beachtet. Aber so Überblicke, wie die Situation in den USA ist, gibt es zahllos. Jedes Jahr einmal wird vom Office for Intellectual Freedom ein betreffender Report veröffentlicht, zudem noch einer vom Pen Club, der auch auf die Situation im Buchhandel eingeht und oft noch einer des Comic Defense Funds. Und daneben wird die Situation in zahlreichen Büchern, die sich teilweise an BibliothekarInnen und teilweise an die breite Öffentlichkeit richten, sowie in weiteren Artikeln dargestellt. Das ist alles wichtig, aber heute will ich keine dieser Arbeiten vorstellen. Stattdessen werden wir uns im ersten Text mit der Situation in britischen Schulbibliotheken auseinandersetzen. Wieder nochmal ein Verweis auf meinen Vortrag im letzten Jahr. Wie die Situation ist, unterscheidet sich wirklich von Land zu Land. Schon in Kanada, also einfach auf der anderen Seite des Niagara-Falls, ist die Situation anders als in den USA. In Großbritannien ist sie es nochmal. Dort scheint es lange Jahrzehnte nicht wirklich zu Zensurversuchen gekommen sein. Aber jetzt doch, und nun müssen SchulbibliothekarInnen, aber auch das gesamte Bibliothekswesen herausfinden, wie sie damit umgehen. Und im zweiten Text gehen wir dann erst in die USA. Wie gesagt, hier gibt es schon eine Geschichte der Zensurversuche, aber halt auch eine Geschichte des Umgangs damit. Sich solcher Geschichte zu erinnern, besonders wenn sie Kontinuität hat, hilft, die Situation heute zu verstehen, aber auch Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb dieser Entwicklung aufzuzeigen. Darum geht es dann im zweiten Teil dieses Podcasts. Sektion 1. Schauen wir uns also erst an, wie sich die Situation in britischen Schulbibliotheken in den letzten Jahren entwickelt hat. Die Studie, die ich vorstellen möchte, fokussiert speziell auf SchulbibliothekarInnen. Aber sie macht auch allgemeine Aussagen, die ich recht interessant finde. Interessant auch für die Frage, wie es denn im Dachraum sein könnte. Erst die bibliografischen Angaben. Es geht um den Artikel Shelves Under Siege – School Librarians as Temporary Risk Workers. Und das Temporary ist mit Fragezeichen und in Klammern geschrieben. Erarbeitet wurde der Artikel von Alison Hicks. Publiziert ist er als Online First, also noch ohne Heftnummer, Seitenzahlen und so weiter, im Journal of Librarianship and Information Science. Hicks hat für die Studie 10 SchulbibliothekarInnen interviewt und deren Interviews im Sinne der Grounded Theory ausgewertet. Das heißt, sie hat diese semi-strukturierten Interviews kodiert, dann geschaut, ob sich zu den jeweiligen Codes mehr Aussagen in den weiteren Interviews finden ließen. Dann wieder diese kodiert. So lange, bis es eine sogenannte theoretische Sättigung gab. Was heißt, dass nichts Neues mehr dazu kam, wenn sie weiter ausgewertet hat. Ziel eines solchen Vorgehens ist es immer, ein Modell zu erarbeiten, das quasi alle Aussagen aus solchen Interviews erklärt. Selbstverständlich ist es dann immer ein sehr lokales Modell, das auch noch getestet werden müsste, bevor man sagen kann, dass es allgemeingültig wäre. Oder in diesem Fall hier versuchte Hicks zu erklären, welche Faktoren für die Arbeit von SchulbibliothekarInnen relevant sind, wenn es um Bookbans geht. Sie konnte halt sagen, diese oder jene Faktoren waren bei den meisten der von mir Befragten relevant. Aber ob das allgemein für alle SchulbibliothekarInnen in Großbritannien oder gar für alle BibliothekarInnen in ganz Europa oder so gilt, das kann man nicht sagen. Vermuten kann man es, aber nicht beweisen. Dazu bedürfte es weiterer Studien. Hicks beginnt den Text damit, die Situation in Großbritannien darzustellen. Grundsätzlich war dort Bookbanning, egal unter welchem Namen, lange ein eher theoretisches Problem. Man nahm zwar wahr, dass die Bibliotheken in den USA jährlich eine Banned Books Week organisierten, aber das heißt nicht, dass dies in Großbritannien auch getan wurde. Auch der britische Bibliotheksverband, der CILIB, hat sich mit dem Thema nie wirklich befasst. Probleme mit Büchern, die zensuriert wurden oder wo versucht wurde, sie aus den Regalen von Bibliotheken zu entfernen, gab es offenbar nicht. Oder zumindest wurden sie nicht breitflächig wahrgenommen. Bibliotheken und Bibliotheksverband beschäftigten sich mit anderen Fragen. Das änderte sich 2021, als die Verwaltung einer Schule ohne Erklärung eine Veranstaltung zu LGBTQ+-Themen in einer Schulbibliothek absagte. Seitdem ist das Thema von Verboten, Bookbannings und so weiter relevant geworden. Hicks zitiert zwei Arbeiten von 2024, die schreiben, dass entweder 37% oder gar 53% der SchulbibliothekarInnen in Großbritannien mit sogenannten Book Challenges konfrontiert wurden. Das heißt, jemand beschwerte sich bei den SchulbibliothekarInnen oder den Schulen darüber, dass bestimmte Bücher oder andere Medien in der Bibliothek verfügbar waren. Die beiden Werte sagen aber auch schon, dass es niemand so genau weiß. Die eine Zahl stammt auch aus einer eher journalistischen Arbeit, die andere aus einer unpublizierten Dissertation. Aber keine stammt aus einem System, wie es sie in den USA oder Kanada gibt, wo BibliothekarInnen melden können, wenn sie solche Challenges erhalten. Was die Texte aber zeigen, ist, dass sich A. immer mehr BibliothekarInnen darum Gedanken machen und sich dazu äußern, B. dass der Eindruck verbreitet ist, dass es sich um einen ansteigenden Trend handelt und C. dass vieles Konkrete nicht bekannt ist. Auch, weil sich halt in den letzten Jahren und Jahrzehnten davor nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt werden musste. Das war halt ein US-amerikanisches Problem, um es mal verkürzt zu sagen. Aber jetzt scheint es auch ein britisches zu sein. Vielleicht. Was diese Bemerkung von Hicks aber zeigen ist, A, es ist in verschiedenen Ländern wirklich unterschiedlich. In den USA hat das Bookbanning und die Aktionen dagegen beide eine Tradition. In anderen Ländern so nicht. Und B, vieles ist nicht wirklich bekannt, sondern vermutet. Ich würde noch ergänzen, dass es C, anderswo andere Traditionen geben wird, die Einfluss darauf haben, was für Bücher in Bibliotheken stehen oder halt nicht in ihnen stehen. Und das ist ein, wie man so sagt, Learning für die Bibliotheken im Dachraum. Hierzulande wird es noch anders sein als in Großbritannien oder den USA. Wenn, dann war es vielleicht bislang eher so, wie es Hicks für Großbritannien beschreibt. Ein theoretisches Problem. Vielleicht noch ein Thema, das gerade in der deutschen Geschichte relevant war, aber in der Gegenwart war es etwas, gegen das alle waren. Und vielleicht war das auch so. Aber jetzt scheint es anders zu sein. Was aber nicht heißt, dass alle schon darauf vorbereitet sind, dass es anders ist. Dass es also jetzt tatsächlich Leute gibt, die versuchen, Bücher aus Bibliotheken zu entfernen oder Veranstaltungen zu stören. Wenn sich das in den USA eingespielt hat, also im Großen und Ganzen alle wissen, was zu tun ist, stimmt das in Großbritannien nicht und halt auch nicht im Dachraum. Aber jetzt hier in dieser Studie geht es um Großbritannien. Relevant ist dieser Hinweis auch, weil in Großbritannien viel mehr als im Dachraum die Schulbibliotheken von professionellen SchulbibliothekarInnen geführt werden, also von ausgebildeten bibliothekarischen Fachkräften. Das gilt wohl nicht für alle Schulen, aber offenbar für so viele, dass Hicks gar nicht mal abgefragt hat, welche Ausbildung die von ihr interviewten SchulbibliothekarInnen hatten. Sie setzt offenbar einfach voraus, dass die alle professionell arbeiten. Immerhin, gewonnen wurden die Interviewten von Hicks durch Nachrichten auf Mailinglisten und anderen Social Media Channels, auf denen sich SchulbibliothekarInnen austauschen. Insoweit kann man also tatsächlich vermuten, dass die sich selber als professionelle SchulbibliothekarInnen verstehen. Was aber auffällt, auch weil das abgefragt wurde, ist, dass von den 10 Interviewten 5 in Londoner Schulen arbeiten, 3 im Rest Englands und 2 in Schottland. Wales und Northern Ireland sind gar nicht vertreten und selbstverständlich ist es auch ein sehr starker Fokus auf London. Warum ist es so? Gab es in Wales niemanden, der oder die darüber sprechen wollte? Oder gibt es da gar keine Vorfälle? Oder gibt es in Wales und Northern Ireland einfach keine SchulbibliothekarInnen? Unklar. aber zumindest ein Hinweis darauf, dass man die Ergebnisse der Studie auch noch nicht einmal auf ganz Großbritannien ausdehnen kann. Zu den Ergebnissen. Die Frage, die Hicks stellte, war, wie SchulbibliothekarInnen aktuell auf solche Book-Challenges reagieren, wenn sie auftreten. Was tun sie und was hätten sie gerne als Unterstützung? Und in der Auswertung stellt sie ein gewisses Modell vor, welches praktisch ein, wieder in Anführungszeichen, normales Handeln der SchulbibliothekarInnen bei Book-Challenges darstellt. Das wieder unterteilt sie in zwei Bereiche. Erst Mapping the Terrain und dann Roping Together. Oder übersetzt, zuerst, wenn die Challenge auftritt, versuchen die SchulbibliothekarInnen herauszukriegen, wie ihre Umgebung reagiert, auf wen sie bauen können, wer sie unterstützt und wer nicht. Und dann, im zweiten Schritt, agieren sie, um die Situation zu klären und besser vorbereitet zu sein auf weitere Vorkommnisse. Das klingt erstmal einfach, aber es zeigt zwei Dinge. Erstens passieren diese Challenges wirklich selten. Es scheint, als würden sich jetzt in den letzten Jahren nach Vorbildern aus den USA Personen daran versuchen, solche Forderungen zu stellen. Also zu fordern, dass bestimmte Bücher nicht in einer Bibliothek stehen sollten oder dass bestimmte Veranstaltungen nicht stattfinden sollten. Aber niemand ist so richtig damit vertraut, was man dann macht, wie ernst man das nimmt oder auch für die Personen, die Challenges erheben wollen, wie man das überhaupt genau macht. Im ersten Schritt, wenn es passiert, versuchen die SchulbibliothekarInnen klare Handlungsanweisungen zu erhalten. Wer hat zu bestimmen? Wie sind die Regeln? Wer kann beraten? Das Problem ist selbstverständlich, weil sich so lange niemand damit beschäftigt hat, dass es solche Handlungsanweisungen gar nicht gibt. Anders wieder als in den USA, wo professionelle Richtlinien und eine eigene Stelle beim Bibliotheksverband existieren. Viele SchulbibliothekarInnen wenden sich zuerst an ihre Schulleitung. Das war manchmal hilfreich, manchmal aber auch gerade nicht. Das gleiche gilt für die Hilfe, die vom Bibliotheksverband kam. Für einige SchulbibliothekarInnen war diese hilfreich, für andere gerade nicht. Im nächsten Schritt taten die SchulbibliothekarInnen oft kund, dass es die betreffende Book Challenge bei ihnen gegeben hatte. Das taten sie oft gegenüber Lehrpersonen oder anderen SchulbibliothekarInnen. Das führte in gewisser Weise zu positiven Ergebnissen. Lehrpersonen und dann auch andere Personen, die davon erfuhren, zeigten sich oft schockiert und zeigten damit, dass sie nicht einverstanden waren. Andere SchulbibliothekarInnen konnten Unterstützung bieten und wenn es nur der Hinweis war, dass die betreffende Schulbibliothek nicht alleine war. Wenn dann dieser erste Schock und das Scannen der Situation vorbei war, begannen die SchulbibliothekarInnen, sich besser auf weitere Vorkommnisse dieser Art vorzubereiten. Das ist der zweite Teil des Modells von Hicks, das Roping Together. Insbesondere beobachteten die SchulbibliothekarInnen die Situation jetzt aufmerksamer. Dabei sammelten sie auf der einen Seite viele positive Erfahrungen. Zumeist seien viele Personen wirklich geschockt, wenn es zu solchen Book-Challenges käme. Eltern, SchülerInnen, Lehrpersonen, teilweise Schulleitungen würden sich klar dagegen stellen oder bei den SchulbibliothekarInnen zumindest ihre Unterstützung hinterlegen. Das genauere Beobachten kann dann aber auch dazu führen, dass die SchulbibliothekarInnen bestimmte Vorkommnissen neue Bedeutung zumessen. Dinge, die sonst als jugendliches Verhalten abgetan wurden, wenn beispielsweise Poster abgerissen oder Bücher hinter Sofas versteckt wurden, riefen jetzt die Vermutung hervor, dass es sich um mehr handeln könnte. Also, dass bestimmte Bücher versteckt würden, nicht irgendwelche. Was weiterhin zu beobachten war, war, dass die SchulbibliothekarInnen anfingen, Informationen zu teilen. Sowohl mit anderen SchulbibliothekarInnen als auch dem Bibliotheksverband. Hicks interpretiert dies als Coping Strategy, die halt ermöglicht, dass die SchulbibliothekarInnen in ihrem Handeln sicher fühlen können. Worauf Hicks am Ende verweist, und das ist dann auch wieder was, was meiner Meinung nach auch für den Dachraum gilt, ist, dass es keine Strukturen gibt, in denen SchulbibliothekarInnen Erfahrungen mit Book-Challenges austauschen können. Das muss nicht unbedingt der Verband sein, obgleich Hicks auch betont, dass dieser Arbeit in diesem Bereich leisten müsste, insbesondere indem er klare Regeln und Handlungsanweisungen aufstellen würde. Aber in anderen Professionen sei es normal, dass sich Personen in strukturierten Situationen über ihre Arbeit austauschen könnten, also beispielsweise, dass Supervision betrieben würde. Auch das könnte man für SchulbibliothekarInnen etablieren, wenn diese dann tatsächlich mehr und mehr mit solchen Challenges zu tun haben. Als letzter Punkt noch. Hicks vermerkt auch, dass die interviewten SchulbibliothekarInnen nicht darauf eingegangen sind, ob sie überhaupt die Challenges und deren Ausgang irgendwie dokumentiert hatten. Obwohl dies seit 2023 auch in Großbritannien durch den Bibliotheksverband explizit empfohlen wird. Dabei wäre das recht hilfreich, wenn man überhaupt verstehen will, was passiert und was man als Profession tun sollte oder kann. Mir scheint, was die Arbeit vor allem zeigt, ist, dass die Situation noch ganz neu ist, dass sich also Strukturen gar nicht eingespielt haben. Obwohl offenbar die Erfahrungen recht positiv sind, also die SchulbibliothekarInnen in diesen Situationen auch lernen, wie groß die Unterstützung für sie ist, fehlen noch professionelle Praktiken. Sowohl bei den SchulbibliothekarInnen selber, als auch beim Bibliotheksverband. Daran müsste angesetzt werden, falls sich die Book Challenges auch in Großbritannien etablieren und nicht bald vererben. Sektion 2. Gehen wir jetzt in das Land der Bookbans selber, die USA. Sicherlich ein wenig fies klingt es schon, weil es auch in anderen Ländern zu anderen Zeiten Versuche gab, Bücher aus Bibliotheken zu entfernen oder auch anders zu zensurieren. Aber diese spezifische Form, gesellschaftliche Auseinandersetzung zu führen, in dem Bücher und andere Medien explizit aus Bibliotheken ausgeschlossen werden. Und zwar nicht von den BibliothekarInnen, sondern von Außenstehenden. Das ist schon eine sehr US-amerikanische Tradition. In dieser Form ist es etwas US-amerikanisches wie Apple Pie oder das Waffentragen in Fastfood-Restaurants. Was gerne vergessen geht, ist, dass nicht nur diese Book Challenges, sondern auch die Reaktionen dagegen sich in gewisser Weise eingespielt haben. Dazu gehört nicht nur, dass sich oft zivilgesellschaftliche Gruppen auch für Bibliotheken und dafür, dass die jeweils angegriffenen Medien in Bibliotheken stehen sollten, einsetzen. In den Bibliotheken gibt es auch etablierte Vorgehensweisen, was passiert, wenn ein Book Challenge erhoben wird. Und es gibt ja auch schon vorhin genannte Banned Books Week. Während dieser werden in Bibliotheken und Buchhandlungen jeweils Tische mit den Büchern und Medien aufgestellt, die im letzten Jahr am meisten angegangen wurden. Manchmal sind es die Bücher, die im jeweiligen Bundesstaat am meisten gechallenged wurden, manchmal auch die in der ganzen USA. In Comicläden können das auch die Comics sein, die am meisten kritisiert oder zerstört wurden. Das ist breiter aufgestellt als nur in Bibliotheken. Und es passiert immer noch mehr in diesen Wochen. Presseerklärung beispielsweise. Merch, also beispielsweise T-Shirts mit Slogans gegen Zensur oder auch explizite Veranstaltungen werden angeboten. Aber in dem Text, den ich jetzt besprechen möchte, geht es um diese Ausstellungen in den Bibliotheken, die da Jahr für Jahr in den USA aufgebaut werden. Es ist keine Studie, sondern ein Bericht davon, wie in einer Bibliothek eine solche Ausstellung anders aufgebaut wurde. Der Großteil des Textes beschäftigt sich dann inhaltlich damit, was auf dieser einen Ausstellung gezeigt wurde. Das fand ich relevant. Aber vorneweg ist das selbstverständlich auch ein Hinweis darauf, wie unterschiedlich die Bibliothekswesen sein können. Im Dachraum wäre es vollkommen unerwartet, solche Buchtische und Ausstellungen zu sehen. In den USA hingegen ist es normal. In fast jeder Bibliothek, wenn sie nur groß genug ist, wird das Jahr für Jahr einfach gemacht. In Kanada gibt es solche Tische auch, aber wohl nicht so oft, also nicht in so vielen Bibliotheken und auch unter einem anderen Motto. Nicht Banned Books Week wie in den USA, sondern Freedom to Read Week, Semaine de la Liberté d'Expression. Wirklich, jedes Land ist anders und damit auch jedes Bibliothekswesen. Der Text, den ich bespreche, hat den Titel Rethinking Banned Books Exhibits in the Library und wurde geschrieben von Adam Beauchamp. Veröffentlicht wurde er im April 2025 in der Zeitschrift In the Library with the Lead Pipe. Beauchamp war damals Bibliothekar an der Florida State University und gleichzeitig Historiker. Heute hat er die Stelle gewechselt und arbeitet an einer anderen Universität in einem anderen Bundesstaat. Aber für den Text sind beide Informationen relevant, also wo er arbeitete und dass er gleichzeitig auch Historiker ist. Beauchamp organisierte 2022 an seiner Bibliothek die betreffende Ausstellung. Man darf sich das nicht allzu groß vorstellen. Es war ein Bücherschrank, einige Tafeln und ein Computer mit einem Datenbankzugang, die alle ein wenig in einer verlorenen Ecke der Bibliothek standen. Das gilt aber für alle dieser Ausstellungen. Auch wenn viel darüber geschrieben wird, sind sie am Ende oft sehr klein. Zudem, das war eine wissenschaftliche Bibliothek, in der diese Ausstellung stattfand. Beauchamp erwähnt auch, dass es einfacher für ihn war, weil die Universitätsbibliothek gut gewerkschaftlich organisiert ist, er auf einer festen Stelle saß und er als weißer Cis-Male auch nicht so oft angegriffen wird wie Menschen aus marginalisierten Gruppen. Zudem werden Public Libraries und Schulbibliotheken in den USA öfter mit Book Challenges konfrontiert als halt Universitätsbibliotheken. Insoweit, obgleich er in Florida war, war er einigermaßen sicher und konnte auch eine kritischere Ausstellung gestalten. Bevor Beauchamp über die konkrete Ausstellung schreibt, stellt er in seinem Text noch einmal die Situation dar. Neben der allgemeinen Entwicklung von Bookbans in den USA und spezifischer nochmal in Florida geht er auch auf zwei andere Punkte ein. Erstens, die Ausstellungen zu den Banned Books Weeks sind fast immer reine Buchausstellungen, die zeigen, welche Bücher in der letzten Zeit angegriffen wurden. Und zweitens, und damit zusammenhängend, sie vermitteln fast immer den Eindruck, das sei alles sehr neu und beispiellos. Dabei, so betont er, sei es wichtig zu verstehen, warum Menschen überhaupt solche Challenges erheben. Also was sie denken, was auf dem Spiel steht und warum sie diese Strategie wählen. Man müsste zeigen, so seine Kritik, dass es halt nicht allein um Bücher geht, sondern dass die Challenges eigentlich immer darauf zielen, ein System oder eine gesellschaftliche Struktur zu erhalten. Es geht immer um mehr als die konkreten Bücher und praktisch immer darum, autoritäre Strukturen zu reetablieren. Zudem, und das ist der zweite Teil seiner Kritik, wird oft der Eindruck vermittelt, dass es sich um eine neue Entwicklung handeln würde, wenn in Realität die aktuelle Entwicklung sehr klar historische Vorläufer hat. Was heute passiert, wenn sich in den USA konservative und rechtsextreme Gruppen organisieren, um Bücher aus Bibliotheken zu verbannen, sei eine weitere Form eines Vorgehens, das schon Tradition hat. Auch, dass der Staat in Florida bei diesem Vorgehen mitwirkt, hat eine Tradition. Dass es diese Tradition gibt, weist, das ist jetzt mein persönlicher Nachsatz, auch darauf hin, wie es wohl ausgehen wird. Der gesellschaftliche Wandel, der hier bekämpft werden soll, wird sich wohl doch durchsetzen, wenn auch mit vielen Opfern. Zumindest ist es das, was in der Geschichte mehrfach passiert ist. Erst nachdem er all dies besprochen hat, geht Beauchamp auf die Ausstellung ein, die er organisierte. Ihm ging es darum, anstatt die Entwicklung der letzten Jahre abzubilden, die historische Kontinuität zu zeigen. Dafür erarbeitete er Texte, welche diese Geschichte aufarbeiteten und die den Hauptteil der Ausstellung darstellen. Seit der Gründung von Florida als amerikanischer Bundesstaat, praktisch 1810, offiziell 1845, hatte es Versuche gegeben, das Lesen einzuschränken. Versklavten Menschen wurde oft verboten, überhaupt lesen zu lernen, und später wurden Antisklavereischriften beschlagnahmt und per Gesetz verboten. Zudem wurde und wird bis heute in den Gefängnissen des Bundesstaates eine Zensur ausgeübt. Bücher werden dort einfach nicht ausgehändigt oder in Gefängnisbibliotheken eingestellt, wenn das Wachpersonal das einfach entscheidet. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, den die Südstaaten und damit auch Florida ja verloren, etablierte sich die Tradition, eine explizit eigene Geschichtsschreibung zu betreiben. In dieser wurde der Bürgerkrieg nicht als Auseinandersetzung über Sklaverei beschrieben. Stattdessen wurden die Nordstaaten als kriegstreibend bezeichnet und die Südstaaten als die, welche sich verteidigt hätten. Gleichzeitig wurde in der Geschichtsschreibung der Augenmerk auf so Sachen gelegt, wie welche Militärtaktiken in welchen Schlachten angewandt wurden, was auch ein bisschen davon ablenkte, warum überhaupt Krieg geführt würde. Neokonföderierte Geschichtsschreibung nannte man das. Und gleichzeitig wurden damals Bücher, die eine andere, das heißt die faktisch richtige Geschichte präsentierten, aus dem Schulunterricht, den Schulbibliotheken und den öffentlichen Bibliotheken verbannt. Das Gleiche spielte sich wieder ab, als in den 1960er Jahren die Bürgerrechtsbewegung in den USA stark wurde. Auch da wurden in Florida in eingespielten Formen betreffende Bücher verboten und aus Bibliotheken entfernt. Das war verbunden mit der Verfolgung progressiver AutorInnen, was aber in diesem Fall ja schon heißen konnte, dass sich jemand dafür einsetzte, dass die Segregation aufgehoben wird. Zudem wurden zu der gleichen Zeit, also in den 1960er Jahren, Bücher über Homosexualität in der Bibliothek der Florida State University unter Verschluss gehalten und nur für die Benutzung im Lesesaal herausgegeben. Und heute werden, sowohl von organisierten Gruppen als in Florida auch von staatlicher Seite, Bücher vor allem über LGBTQ+-Themen und zum anderen Teil über andere sozialen Fragen angegriffen und aus Bibliotheken verbannt. Was Beauchamp in der Ausstellung zeigen wollte und jetzt nochmal in diesem Text zeigt, ist, dass die aktuelle Welle von Book Challenges halt nicht neu ist, sondern Taktiken nutzt, die in gewisser Weise historisch gradiert sind. Das ist noch keine direkte Hilfe für die, die sich damit auseinandersetzen müssen, also die in Bibliotheken arbeiten, welche in den letzten Jahren mit solchen Challenges überhäuft wurden. Aber es ist einerseits Aufklärung im besten Sinne des Wortes. Anstatt, wie sonst bei diesen Ausstellungen, auf einzelne Bücher zu fokussieren, wird auf die Strukturen hinter den Angriffen hingewiesen. Und, das habe ich schon angedeutet, auch wenn man immer davon ausgehen muss, dass sich Geschichte nicht einfach wiederholt, kann man doch Parallelen sehen. In vielen Fällen wurde die Entwicklung, die aufgehoben werden sollte, doch nicht aufgehalten. Oder aber, wie in den Gefängnissen, muss sie kontinuierlich unter großem Aufwand aufrechterhalten werden, nur um dann doch nie ganz zu funktionieren. Wenn es darum geht, sich zu fragen, ob die aktuelle Welle von Book Challenges eine langfristige Wirkung haben wird, ist die Antwort wohl nein. Nicht mal in Florida. Vielleicht ist es der positive Ausblick. Aber selbstverständlich geht es nicht für alle, die jetzt direkt davon betroffen sind. Es wird zum Beispiel in Florida weiter Jugendliche geben, die ihre sexuelle Identität nicht frei und unter Einbezug möglichst vieler Informationen entwickeln können. Einige werden es anders schaffen oder später, andere werden ihr Leben lang daran leiden müssen. Das sind ja leider die Effekte, die solche Book Challenges haben können. Aber was sagt uns das jetzt für den Dachraum? Das ist selbstverständlich nicht das Thema von Beauchamp, aber ich würde hier gerne einige Überlegungen anschließen. Wenn hier etwas zu lernen ist, dann das, dass historische Traditionen auch bei Versuchen von Zensur und Buchverboten wirksam sind. Das wird auch für den Dachraum gelten. Pfadabhängigkeit nennt man das in der Geschichtswissenschaft. Was einmal etabliert wurde, gibt meist einen Weg vor, wie es in Zukunft angegangen wird. Auch wenn es dann andere Menschen sind, wiederholen sich Fragen, politische und gesellschaftliche Taktiken oder Strukturen, die immer wieder neu etabliert werden, erstaunlich oft. So etwas festzustellen und zu zeigen, auch dann, wenn die handelnden Menschen glauben, dass sie selber ganz dufte neue Ideen haben oder innovativ sind, das ist eine Funktion von Geschichtswissenschaft. Wenn man sich im Dachraum fragt, wie es mit Zensurversuchen und Bibliotheken weitergehen wird, sollte man sich fragen, wie das in der Vergangenheit war. Dann hat man zumindest Hinweise, was für Ziele angestrebt und was für Taktiken wohl gewählt werden. Ich weiß, man kommt dann ganz schnell auf die Bücherverbrennung und die Zensur während des Nationalsozialismus. Manchmal, aber viel seltener, denkt man dann vielleicht noch an die Zensur, wie sie in der DDR ausgeübt wurde. Es gab daneben aber auch noch andere Traditionen der Zensur und der Versuche, auf Bibliotheken Einfluss zu nehmen, auch in demokratischen Zeiten. Ich denke nur an die Zensur, wie sie in der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs ausgeübt wurde. Stefan Keller hat es in seinem Buch im Gebiet des unneutralen schweizerischen Buchzensur im Zweiten Weltkrieg zwischen Nationalsozialismus und geistiger Landesverteidigung aufgearbeitet. Das war eine Zensur, die mit der besonderen Situation des Weltkriegs begründet wurde, im Geheimen stattfand, aber dann unter Mitarbeit aller politischen Kräfte, also auch der Sozialdemokratie. Es wurden Publikationsverbote ausgesprochen, aber auch die immer unter dem Verständnis, dass sie nur für die Zeit des Krieges gelten würden. Vielleicht werden sich AkteurInnen, die sich im Dachraum für die Kontrolle von Informationen und Diskursen interessieren, in Zukunft eher daran orientieren. Krisen ausrufen oder echte Krisen nutzen, um dann Verbote durchzusetzen, in der Hoffnung, dass das Verbotene nach einigen Jahren keine Wirkung mehr haben wird. Ich denke aber eher daran, wie im Dachraum von den Institutionen der verschiedenen Milieus im frühen 20. Jahrhunderts nicht wirklich Bücher verboten, aber die Mitglieder ihrer Milieus angehalten wurden, nur die Bücher des eigenen Milieus zu lesen und dann auch die Büchereien des eigenen Milieus zu nutzen. Vor allem im katholischen Milieu und im Arbeitermilieu war das verbreitet. Das geht heute nicht mehr. Es gibt ja diese einigermaßen geschlossenen Milieus nicht mehr. Aber vielleicht wäre diese Art weicher Zensur, die nichts verbietet, aber doch stark empfiehlt und vorgibt, was zu lesen und zu ignorieren sei, eher das, was im Dachraum wirkmächtig wird. Buchempfehlungslisten, eigene Verlage und so weiter, arbeitspolitische Praxis. Ich weiß nicht, was genau die Traditionen sein werden, die einen Einfluss haben werden. Aber ich denke, wir sollten insgesamt eher darauf schauen, was sich an Entwicklung aus der Geschichte im Dachraum, die ja auch noch von Land zu Land unterschiedlich ist, zu wiederholen scheint. Und nicht so sehr darauf, wie es in den USA passiert. Das ist deren eigene Entwicklung, die ist noch nicht mal in Kanada und Großbritannien gleich. Wenn man verstehen will, was passiert und vielleicht auch entscheiden, was man gegen Angriffe auf Bibliotheken und Bücher tun will, dann muss man sich auf die tatsächliche Entwicklung im Dachraum konzentrieren. Und, das haben wir beim ersten Text gelernt, den ich hier besprochen habe, dabei nicht vergessen, dass es die BibliothekarInnen vor Ort in den Bibliotheken selber sind, die mit dem Problem direkt konfrontiert werden. Okay, das war die 37. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Diesmal mit einem klaren Aufruf. Manchmal ist es aber einfach notwendig. Ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, stay bite.